Selbstoptimierung ist fester Bestandteil kapitalistischer Verwertbarkeitslogik und sie ist fester Bestandteil unserer Gesellschaft. Wir optimieren unseren Körper und unseren Geist, sei es mit Powernaps, mit IQ-Trainings-Apps, Diäten, Zumba, Work-Life-Balance, sogenannter gesunder Ernährung oder eben auch am Ende mit Substanzen und Medikamenten wie Schlafmitteln, Schmerzmitteln oder Ritalin. Ein Bereich, in dem insbesondere körperliche Selbstoptimierung Tagesgeschäft ist, das ist der Leistungssport. Hier gilt es immer noch einen Tick schneller, stärker und leistungsfähiger zu sein als die Konkurrenten und Konkurrentinnen. Es liegt nahe, eigentlich, hier neben Training und Ernährung vielleicht auch mit anderen Mitteln die Leistung zu steigern. Die moderne Pharmakologie macht es möglich. Im Leistungssport aber heißt das dann Doping und beschert einen schillernden Skandal nach dem anderen. Dabei wird vor allem moralisch mit dem Begriff der Fairness argumentiert. Doch wäre es nicht ebenso fair, wenn Dopingmitteln einfach allen Sportlerinnen zur Verfügung stünden? Und wo kommt eigentlich dieser Dopingbegriff her? Darüber will ich jetzt sprechen, und zwar mit Marcel Reinhold. Er lehrt am Institut für Sportwissenschaft der Universität Münster und hat Ende letzten Jahres ein Buch veröffentlicht mit dem Titel Doping als Konstruktion – eine Kulturgeschichte der Anti-Doping-Politik. Schönen guten Morgen.
Ja, schönen guten Morgen.
Leistungssport ist ja keinesfalls eine Erfindung der Neuzeit. Wenn wir etwa an den historischen Ursprung der Olympischen Spiele denken im antiken Griechenland, reicht die Geschichte des Dopings denn ebenso weit zurück in die Vergangenheit und auch die Geschichte des Skandals um das Doping und der moralischen Bewertung?
Ja, das ist eine sehr gute Frage, mit der ich eigentlich auch mein Buch eingeleitet habe. Wenn man Doping definiert als die Einnahme von pharmakologischen Substanzen durch Sportler zur Leistungssteigerung, dann findet man auch in der Antike Sportler, die leistungssteigernde Substanzen zu sich genommen haben. Der entscheidende Punkt ist nur, dass es in der Antike nichts war, was man kontrolliert oder sanktioniert hätte. Mit anderen Worten, die moralische Beurteilung dieser Einnahme von pharmakologischen Substanzen, die hat sich im Laufe der Zeit ziemlich gewandelt. Also wir haben im 20. Jahrhundert eigentlich zum ersten Mal die moralische Verurteilung und dann in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts dann auch die Kontrolle und die Sanktionierung dieser pharmakologischen Optimierung. Und das ist der entscheidende Unterschied.
Jetzt haben Sie es gerade angesprochen, also dass der Dopingbegriff ein eher neuzeitliches Phänomen ist. Stellt sich für mich die Frage, inwiefern denn er in dieser Neuzeit homogen ist oder inwiefern er sich vielleicht in den letzten Jahrzehnten auch verändert und entwickelt hat.
Ja, auch da sind große Veränderungen sichtbar. Wenn wir nochmal in die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts gehen, dann war das zunächst mal ein Begriff, der nicht juristisch gefasst war, wie er heute ist. Also wenn Sie heute einen Sportverbandsfunktionär fragen, was Doping ist, dann wird er Sie vermutlich auf eine Liste von verbotenen Substanzen und Methoden verweisen. Ja, also das heißt, heutzutage wird dieser Dopingbegriff im Sport juristisch definiert als eine klar definierte Liste. Da gehören anabole Steroide dazu, da gehört Blutdoping dazu und viele andere Mittel und Methoden. Ja. In der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts gab es solche Listen noch nicht. Man hat Doping sogenannt intentional definiert. Das heißt, man hat den Begriff dadurch definiert, dass man bestimmte Eigenschaften dem Dopingbegriff zugewiesen hat. Wie beispielsweise, Doping ist eine unnatürliche oder unphysiologische Form der Leistungssteigerung über pharmakologische Mittel. In erster Linie hat man damit Substanzen gemeint, die den Körper stimulieren, also Stimulantien, Amphetamine. Das waren eigentlich zunächst mal die prototypischen Dopingsubstanzen. Sie können sich vorstellen, die Pharmakologiegeschichte ist eine Geschichte des Fortschritts. In der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts kamen immer mehr wirkungsvolle Substanzen und Methoden in den Sport. Anabole Steroide, Wachstumshormone, Blutdoping gehört dazu, Erythropoietin. Das sind alles Substanzen, wo man natürlich am Anfang diskutiert hat, sind das Dopingmittel? Wie sind diese Substanzen zu klassifizieren? Das ist ja die entscheidende Frage beim Dopingbegriff. Sie müssen im Prinzip unterscheiden zwischen Substanzen, die verboten sind und als Doping gelten, und Substanzen wie beispielsweise die Vitamintablette, die sehr viele von uns vielleicht jeden Morgen nehmen, weil sie denken, sie bekommen zu wenig Vitamine. Also Substanzen, die eben nicht als verboten gelten. Ja, das ist der entscheidende Punkt. Und da hat sich sehr viel verändert. Also man kann, was man deutlich sehen kann, der Dopingbegriff hat sich deutlich ausgeweitet, während am Anfang in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts in erster Linie Amphetamine, stimulierende Substanzen als Dopingmittel galten, hat sich das inzwischen deutlich verändert. Anabole Steroide oder das Wachstumshormon beispielsweise hat pharmakologisch gesehen nichts mit stimulierenden Substanzen zu tun.
Jetzt fußt ja der Dopingbegriff in seiner Begründung wahrscheinlich auf zwei Dingen. Zum einen auf der Idee der Fairness, ja, also auf diesem Fairness-Begriff. Und das ist vielleicht dann auch eher ein moralisches Argument. Und auf der anderen Seite fußt er auf dem Aspekt der Gesundheit. Also das ist ja ein Thema, das da sehr oft hochkommt, dass die Idee, dass Substanzen eingenommen werden, eventuell dem Körper dann schaden. Inwiefern haut das hin?
Ja, also Sie haben da völlig recht. Also ich glaube, die zwei wichtigsten, zumindest heute sind es die zwei wichtigsten Argumente, Gesundheit und Fairness, mit denen man für ein Dopingverbot argumentiert. Früher war es dann auch noch das Natürlichkeitsargument. Ja, also man wollte so, es ist heute auch noch präsent, aber nicht mehr ganz so wichtig wie das Gesundheits- und das Fairness-Argument. Aber man hat vor allem früher dann auch argumentiert, wir wollen, dass sportliche Leistung auf natürliche Art und Weise zustande kommt. Wie gesagt, das hört man heute auch noch, aber in der Regel findet man primär das Gesundheits- und das Fairness-Argument. Nun, beide Argumente, die lassen sich natürlich unter bestimmten Prämissen durchaus verteidigen. Es ist überhaupt keine Frage, dass sozusagen der Sport ohne Dopingsubstanzen gesünder ist. Ein Sportler, der dopt, der geht Gesundheitsrisiken ein. Ja. Wenn die anderen nicht dopen und er dopt, dann ist das auch unfair. Ja. Mal ganz platt gesagt. Wenn man es ein bisschen differenzierter betrachtet, dann gibt es das ein oder andere Problem, beziehungsweise dann gibt es nicht intendierte Effekte. Beispielsweise, Sie kennen das vielleicht auch aus der Drogenbekämpfung, wenn Sie ein bestimmtes Phänomen verfolgen und sanktionieren, dann lösen Sie damit auch Mechanismen aus, die dazu führen, dass sich Sportler vielleicht auf Wege begeben, die das Ganze, also Doping in diesem Fall, noch gesundheitsschädlicher machen. Ja, also Sie müssen sich mal so ein bisschen in die Logik von Sportlern hineindenken. Sportler wissen natürlich, dass sie kontrolliert werden und werden deswegen Substanzen, wenn sie dopingwillig sind und unbedingt dopen wollen, dann werden sie zu Substanzen greifen, die schwerer nachweisbar sind als andere Substanzen. Das sind aber vielleicht dann gleichzeitig auch die Substanzen, die eventuell gesundheitsschädlicher sind. Ja, also mein Punkt ist einfach, das ist ein hehres Ziel, Doping zu bekämpfen, aber es gibt bestimmte nicht intendierte Effekte, die man damit auch auslöst. Man macht das Phänomen manchmal auch schlimmer. Das muss man auf dem Schirm haben. Das soll nicht bedeuten, dass man Doping freigibt, aber man muss schon sehr genau sich anschauen, was es für Effekte auslöst, wenn man die und die Bekämpfungsform wählt und ob man das Problem vielleicht nicht schlimmer macht, wenn man bestimmte Dinge kontrolliert und andere nicht. Beim Fairness-Argument ist es so, wenn Sie einen Radsportler, schauen Sie sich mal Autobiografien von Radsportlern beispielsweise an. Da werden Sie ganz oft die Aussage finden, vor allem dann für die 90er und für die 2000er Jahre, also für die Ulrich-Armstrong-Jahre, diese Frage finden, na, was hätten wir denn tun sollen? Ja, also Sie müssen sich vorstellen, ein junger Sportler kommt zum Radsport, weil er Lust und Spaß am Radfahren hat, wächst da hinein, investiert viel in diesen Sport und sieht dann mit Anfang, Mitte 20, dass sozusagen der Weg zur Spitze vielleicht nur über Erythropoietin führt. Ja. Das ist natürlich eine ganz schwierige Situation für einen Menschen. Es gibt im Prinzip drei Möglichkeiten. Entweder ich fahre trotzdem mit und weiß aber, dass meine Konkurrenz mit Mitteln kämpft, die ich nicht habe. Oder ich steige aus. Das heißt, nach 10 Jahren, in denen ich viel investiert habe für diesen Sport, sage ich, ich verabschiede mich, weil ich jetzt hier sehe, dass ich nur mit illegalen Methoden weiterkomme. Oder ich mache mit. Das sind die drei Möglichkeiten. Das ist eine schwierige Situation und viele Sportler, um auf das Fairness-Argument zurückzukommen, sagen, naja, wenn alle anderen auch dopen, dann ist Doping fair. Ja, das ist die Logik, die man oftmals bei diesen Sportlern, vor allem in Sportarten, die natürlich von Doping sehr stark betroffen sind, findet.
Das Vorgehen der unterschiedlichen Anti-Doping-Akteure mit entsprechend engmaschigen Kontrollen und auch mit forensisch-analytischen Verfahren. Das findet sich ja so eigentlich nur noch im kriminalpolizeilichen Ermittlungen. Vielleicht mit einem wesentlichen Unterschied. Während die Polizei für derart detaillierte Untersuchungen einen konkreten Anfangsverdacht benötigt, erfolgen die Dopinguntersuchungen ja erstmal ohne diesen Anfangsverdacht in der Regel. Das heißt, es sind also beispielsweise Zufallsstichproben. Oder sind alle Leistungssportlerinnen grundsätzlich verdächtigt? Da stellt sich also die Frage, inwiefern dieses Handeln überhaupt gerechtfertigt ist oder auch warum es gesellschaftlich akzeptiert ist. Und gleichzeitig haben Sie auch angesprochen, die Wirkung, die es hervorruft, nämlich das Ausweichen dann zu noch schwerer nachweisbaren Mitteln, die wiederum aber dann auch eher noch mehr gesundheitsschädlich sind. Also was wäre denn Ihrer Meinung nach, um auf so einen Ausblick zu kommen, was wäre denn eine Alternative in der Dopingpolitik oder im Umgang mit Doping im Sport, gerade im Spitzensport?
Also Sie haben einen schönen Punkt angesprochen, nämlich die Tatsache, und das sieht man in der Geschichte, dass man natürlich etwas signalisiert, wenn man so etwas macht. Also beispielsweise, wenn man sich anschaut, wie die ersten Dopingkontrollen in den 60er Jahren von Radsportlern aufgenommen wurden, dann muss man sagen, naja, die haben natürlich schon gesehen, uns wird nicht mehr vertraut. Ja, offensichtlich werden wir hier stichprobenartig kontrolliert. Also überlegen Sie sich, Sie gehen morgens zur Arbeit und plötzlich steht der Chef vor der Tür und sagt Ihnen, Sie sollen eine Urinprobe abgeben, weil er Ihnen sozusagen nicht vertraut in dem, was Sie machen und wie Sie es machen. Das ist eine Kriminalisierung einer zuvor unkontrollierten Praxis, wenn man so möchte. Und das hat sich inzwischen deutlich verändert in dem Sinne, dass Sportler inzwischen sich mit diesem Kontrollsystem, wenn man so will, sie wurden hineinsozialisiert und die meisten Sportler, fast alle Sportler, die sie interviewen, die würden ihnen sagen, ja, das ist notwendig und wir brauchen dieses System und deswegen unterwerfe ich mich auch diesem System. Sie haben mich gefragt, was die Alternative ist. Nun, die Alternative, ich glaube, wenn man Doping in den Griff bekommen will, dann muss man es auf eine bestimmte Art und Weise bekämpfen. Und Dopingkontrollen sind ein Mittel der Bekämpfung, was nicht immer sehr effizient war, ja, das aber meines Erachtens durchaus notwendig ist, mit allen Effekten, die es auslöst. Ich möchte nur auf einen Punkt aufmerksam machen, wo man aufpassen muss, dass sozusagen der Zug nicht in die falsche Richtung fährt. Wenn Sie beispielsweise den Dopingskandal in Russland anschauen, dann gibt es ja im Prinzip folgendes Paradox. Sie haben auf der einen Seite immer stärkere Überwachungsmaßnahmen für die Athleten. Wenn Sie sich anschauen, die Geschichte der Dopingbekämpfung, dann muss man sagen, für den Athleten wurden die Regelungen immer rigider. Immer rigidere Meldepflichten, immer höhere Kontrolldichte. Gleichzeitig haben Sie aber offensichtlich Kontrollinstanzen, wie zum Beispiel das Dopingkontrolllabor in Moskau, das nicht richtig arbeitet. Wenn Sie Kontrollinstanzen haben, die nicht richtig arbeiten und gleichzeitig aber die Daumenschrauben sozusagen auf Athletenseite immer stärker anziehen, ja, dann bringt Ihnen das alles nichts. Weil solange die Kontrollinstanzen nicht richtig arbeiten, wird es auch zu keiner Verringerung des Problems führen. Mit anderen Worten, Sie müssen diejenigen, die kontrollieren, auch kontrollieren. Ansonsten passiert Folgendes, dass sie immer rigidere Anti-Doping-Maßnahmen auf Kosten der Freiheitsrechte von Athleten implementieren, gleichzeitig aber die Probleme bei den Kontrollinstanzen ausgeblendet bleiben.
Herr Rannert, ich will nochmal zurück, ganz an den Anfang vielleicht, zum Schluss, um einen Bogen zu schlagen, zurück zum Thema der Selbstoptimierung und auch nochmal zurück in die Antike schauen. Die antiken Olympischen Spiele, die waren ja vor allem auch religiös motiviert. Im Grunde waren sie eine religiöse Kulthandlung zu Ehren des Gottes Zeus. Und einige Philosophen und Philosophinnen und Theoretiker und Theoretikerinnen der Moderne, die bezeichnen die Idee von harter und ehrlicher Arbeit, auch im lutherschen Sinne, als eine Art neue Religion oder einen Götze der Neuzeit. Wenn wir diesen Gedanken für einen Moment ernst nehmen, dann könnte konsequenterweise der Leistungssport auch heute noch eine Art religiöser Akt sein, nämlich ein religiöser Akt um diesen Arbeitskult, um das Konkurrenzverhältnis und um die Selbstoptimierung. Ist es dann nicht einfach konsequent, wenn Dopinghandlungen, die dieser Idee von ehrlicher, harter Arbeit entgegenstehen, wenn diese Dopinghandlungen dann moralisch verdammt werden sozusagen?
Ja, also das ist durchaus, glaube ich, ein Gedanke, beziehungsweise das war ein Gedanke, den man auch zu der Zeit hatte, als man Doping zum ersten Mal verurteilt hat und als man Kontrollen eingeführt hat. Also man wollte sozusagen, ich meine, man muss jetzt ein bisschen aufpassen mit den Begriffen. Ehrlichkeit steht, glaube ich, schon in Bezug auch zu Natürlichkeit, ja, zu. Ein bisschen haben mich Ihre Ausführungen auch an den Amateurismus und den Professionalismus erinnert. Aber wesentlich für die Einführung von Anti-Doping-Maßnahmen ist natürlich schon so diese Vorstellung, wir wollen, dass Arbeit, beziehungsweise in diesem Fall sportliche Leistung, auf ehrliche Art und Weise zustande kommt. Das heißt, und ehrlich bedeutet in diesem Sinne eigentlich erstens durch die natürliche Begabung eines Menschen und zweitens durch harte Trainingsarbeit. Das sind eigentlich sozusagen die zwei Komponenten von sportlicher Leistung. Sie haben einen Körper, der auf mit bestimmten Begabungen ausgestattet ist, und Sie haben einen Menschen, der gewillt ist, sich auch einem harten Training zu unterziehen. Ja? Und was wir nicht wollen, das ist sozusagen, dass diese Leistung mit einer dritten Komponente kontaminiert wird, in diesem Fall mit pharmakologischen Substanzen.